bewegt von dem Mut unserer Schwestern, die ja gerade vorne standen und uns das so mitteilten, dass sie als Mütter, als Frauen, die auch schon Familie haben, etwas Neues im Leben angefangen haben, so eine Art Ausbildung oder Umschulung oder wie auch immer das genannt werden mag, dass man so diese Lebensfreude dran hat, dass man sich so verlassend auf die Gebete einfach in etwas Neues hineinstartet. Nach vielen Jahren, wo man gar nicht mehr die Schulbank gedruckt hat und jetzt berichten, dass der Herr ihnen so geholfen hat. Dieses Bild eines Umschülers, das finde ich in der Bibel auch wieder, so nenne ich das jetzt mal, und möchte aus dem 2. Petrusbrief, Kapitel 1, lesen. Und Petrus, von dem Zeugnis der Menschen, die ihn kannten, war ein Mann, der ungebildet war, der einfach war. Und nach vielen Jahren der Nachfolge in Jesu Christi lesen wir auf einmal einen Text von ihm, der so tiefgehend ist. In der Schule Gottes ist der Mann gereift und scheinbar sogar mächtigste der griechischen Sprache geworden, schreibt er diesen Brief, 2. Petrusbrief, Kapitel 1, von 1 bis 11. Um jetzt etwas auch frischer, aufnahmefähiger zu sein, würde ich bitten, dass ihr aufsteht und diesen Text könnt ihr auch mitverfolgen von der Leinwand. Wir wollen diesen Text lesen. 2. Petrus 1, von 1 bis 11. Simon Petrus, ein Sklave und Apostel von Jesus Christus, grüßt alle, die den gleichen wertvollen Glauben empfangen haben wie wir. Das ist der Glaube, der uns durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus geschenkt wurde. Gnade und Friede vermehren sich bei euch dadurch, dass ihr Gott und unseren Herrn Jesus immer besser erkennt. In seiner göttlichen Macht hat er uns alles geschenkt, was wir zu einem Leben und liebevoller Ehrfurcht vor Gott brauchen. Er hat uns den erkennen lassen, der uns Kraft seiner Herrlichkeit und Wundermacht berufen hat. Durch diese Macht haben wir auch die kostbaren und allergrößten Zusagen erhalten. Er hat versprochen, dass ihr Anteil an seiner göttlichen Natur bekommt. Denn ihr seid ja dem Verderben entflohen, dem diese Welt durch ihre Leidenschaften verfallen ist. Deshalb müsst ihr nun auch allen Fleiß daran setzen, eurem Glauben einen vorbildlichen Wandel beizufügen und diesem Leben die Erkenntnis. Die Erkenntnis muss die Selbstbeherrschung folgen, der Selbstbeherrschung die Geduld und der Geduld die liebevolle Ehrfurcht vor Gott. Diese Gottesfurcht wiederum führt zur geschwisterlichen Liebe und aus der Liebe zu den Gläubigen folgt schließlich die Liebe zu allen Menschen. Je mehr ihr in dieser Hinsicht vorankommt, desto mehr wird sich das auswirken und Frucht bringen. Und ihr werdet unseren Herrn Jesus Christus immer besser erkennen. Wer das alles aber nicht hat, ist blind oder doch sehr kurzsichtig. Er hat vergessen, dass Gott ihn von seinen früheren Sünden gereinigt hat. Ihr müsst deshalb alles daran setzen, liebe Geschwister, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Dann werdet ihr auch nicht ins Stolpern kommen. Und Gott wird euch die Tore weit öffnen und euch in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus einziehen lassen. Vielen Dank, ihr dürft wieder Platz nehmen. Wenn ich einen biblischen Brief komplett durchlese, dann habe ich immer so den Eindruck, dieser Brief, der hat eine Gesinnung. So, er spiegelt etwas Komplettes dar. Er redet über etwas Komplettes, ob das ein Brief der Traurigkeit, der Freude, der Hoffnung oder auch vielleicht der Ermahnung ist. Das meine ich jetzt mit der Gesinnung des Briefes. Und wenn ich diesen Abschnitt so überfliehe oder auch den kompletten 2. Petrusbrief lese, dann habe ich so den Eindruck, dass hier die Rede ist von einem Leben, das von Gott erfüllt ist. Man nennt das auch in Altdeutsch Gottseligkeit, ein Begriff, der vielleicht heute nicht so verwendbar ist und nicht so verständlich ist. Aber Gottseligkeit meint, dass es ein Leben ist, das von Gott erfüllt ist. Und so wollen wir einmal zum Brief kurz rüberschauen, an wen ist er adressiert? Auf den Petrus, auf seine Identität, der Glaube, der geschenkt worden ist. Und ist Erkennen auch Vermehren? Über die Abfassungszeit des 2. Petrusbriefes erfahren wir nur aus dem Brief selbst. Es wird nicht viel darüber gesagt. Und es scheint so, dass der in der besten Lebzeit von Apostel Petrus geschrieben worden ist, wo noch keine Verfolgung eingebrochen ist durch den Kaiser Nero. Und die Empfänger dieses Briefes waren Menschen, die auch Jesus Christus nachgefolgt worden sind. Es wird ja nicht über den Ort gesagt, an welchen Ort der Brief gesandt worden ist, aber man redet mehr über den Glaubensstand und nicht der Wohnort ist ja ausschlaggebend. Aber viele Menschen, die sich mit diesen Briefen auseinandergesetzt haben, die meinen immer noch, dass das ein Schreiben war, das an die Juden und Heidenchristen sich gerichtet hat, die in den kleinasiatischen Landschaften gelebt haben. Das ist heute die Türkei, die Landschaft Türkei. Und so wie die Botschaft und Inhalt sehr tiefgehend sind, gehören auch wir als Kinder Gottes, als Gemeinde des 21. Jahrhunderts dazu und zu den Empfängern dieses Rundschreibens. Das Anliegen, das Petrus hier bewegt hat, diesen Brief zu schreiben, das ihn zum Schreiben getrieben hat, wird in diesem Brief sehr deutlich aufgezeigt. Es ist ein Einbruch in den Gemeinden geschehen und Leben einzelner Christennachfolger, die sind auch davon betroffen. Es haben Lästerungen und Verhöhnungen stattgefunden. Es sind Irrlehrer an die Gemeinde hineingedrungen. Diese Männer haben sich an die Kinder Gottes herangeschlichen und versuchten, die vom Kontext des Glaubens abzubringen. Sie versuchen, ihnen ein höheres, einen freieren Christentum zu vermitteln, versuchen, sie von der Bahn zu bringen. Und so vom Geiste Gottes bewegt, schlägt Petrus Alarm, so eine Art Alarm und versucht durch diese schriftliche Hilfestellung den Kindern Gottes zu helfen, am Kontext des Wortes Gottes, des Evangeliums und des Willen Gottes zu bleiben. Nun, Simon Petrus, ein Sklave und Apostel von Jesus Christus, grüßt alle, die den gleichen wertvollen Glauben empfangen haben wie wir. Das ist der Glaube, der uns durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus geschenkt worden ist. Seitdem der Begriff Christen erstmal in Antiochia genutzt worden ist, ist er zu einer vorherrschenden Bezeichnung für die Kinder Gottes so verankert. Und auch mit Recht, er konzentriert sich auf den Namen von Jesus Christus. Doch interessanterweise finden wir dieses Wort Christen, je nach Übersetzung, nur dreimal im Neuen Testament. Zweimal in der Apostelgeschichte und einmal im ersten Petrusbrief. Außer der Bezeichnung Christ benutzt die Bibel eine Vielfalt anderer Begriffe für die Nachfolger Christi. Wir werden als Fremdlinge und ohne Bürgerrecht auf der Erde hier benannt, als Himmelsbürger und Lichter dieser Welt, so redet die Bibel über die Gläubige. Wir sind Erben Gottes und Miterben Christi. Wir sind Glieder eines Leibes, da ist ein gewisser Zusammenhang vorhanden, Schafe seiner Herde. Wir sind Botschafter an seinem Dienst und Freunde, wenn wir sich an dem Tisch des Herrn treffen. Eine wunderbare Bezeichnung. Wir werden aufgerufen von der Bibelhaus, wie die Athleten wettzueifern, wie die Soldaten zu kämpfen. Wir werden aufgerufen, wie Reben am Weinstock zu bleiben und nach seinem Wort zu verlangen. Wie ein kleines, neugeborenes Kind, das nach der Muttermilch verlangt. All diese Beschreibungen und jede Beschreibung auf ihre eigene Art und Weise helfen uns zu verstehen, was es bedeutet, Christ zu sein. Seid ihr damit einverstanden bis jetzt? Scheinbar nicht, oder? Ja, doch, teilweise? Zur Hälfte? Ja, gut, wir gehen weiter. Aber ein Bild als alle anderen benutzt die Bibel häufiger als alle anderen. Und das ist das Bild eines Sklaven. In der Schrift werden die Gläubigen immer wieder als Sklaven Gottes und Sklaven Christen bezeichnet. Während die Welt die Nachfolger Jesu Christi Christen nannten, sprachen die früheren Gläubigen aus der Antike im Neuen Testament von sich als Sklaven des Herrn. Für sie waren die beiden Begriffe gleichbedeutend. Also Christ zu sein, bedeutete für sie, ein Sklave Christi zu sein. Die Geschichte der Märtyrer bestätigt aber auch, dass viele von denen in den Tod gegangen sind und haben gesagt, wir sind Sklaven Jesu Christi. Wenn ich auf das Wort Sklave mal vielleicht versuche, eine Definition aufzubauen, dann weiß ich das aus den Hilfsmaterialien, dass das hebräische Wort für Sklave Ebed heißt und kann sich buchstäblich auf die Versklavung an einen menschlichen Herrn beziehen. Also hebräisches Wort für Sklave Ebed. Und das sagt aus, dass ein Mensch einem Herrscher abgegeben worden ist. Er hat sich verschrieben der Sklaverei, egal durch welchen Umstand. Aber auch für das Bild für Gläubige wird auch in der Bibel verwendet. Und das mehr als 250 Mal, um den Privileg eines Sklaven, aber auch die Verpflichtung eines Sklaven aufzuzeigen. Dem himmlischen Vater zum Beispiel gehorsam zu sein. Und das kommt zum Ausdruck im Neuen Testament, auch in der Bibel. Im Neuen Testament wird auch das Griechische sehr stark benutzt und da heißt das Wort Sklavas dolos. Und es kann ebenfalls die natürliche Sklaverei meinen, aber es wird auch auf Gläubige angewandt und bezeichnet ihre geistliche Beziehung zum göttlichen Herrn. Mindestens 40 Mal im Neuen Testament wird dieses Wort Sklave genutzt. Zum Beispiel 1. Römer Kapitel 1, Vers 1, 1. Korinther 7, Vers 22 und so weiter. Ihr könnt das zu Hause überprüfen, das, was hier gesagt wird. Wisst ihr, ein Sklave hat eine gewisse Haltung vorzuweisen. Der Sklave, der Dolos, war ein Mensch, der rechtlich und wirtschaftlich Eigentum eines anderen Menschen war. Ist doch auch klar, deshalb heißt er auch Sklave. Das neutestamentliche Verständnis vor der Beziehung des Gläubigen zu Christus konnte nicht gegensätzlicher sein. Er ist der Meister und Besitzer und seine Nachfolger sind sein Eigentum. So lesen wir das aus der Schrift. Er ist der König, der Herr und der Sohn Gottes. Die er berufen hat, sind seine Untergebenen. Und Untergebung ist eine Haltung unter eines Sklaven. Untergebung ist ein Zustand, eine Abhängigkeit. Ein Sklave ist abhängig. Er kann von sich aus nichts. Er ist wirklich auf seinen Herrn angewiesen. Und als solcher Sklave Jesu Christi bezeichnet sich hier der Simon Petrus. Als Sklave der damaligen Gesellschaftsordnung hatte er jede freie Verfügung über sich selbst verloren. Er war für seinen Herrn der Leibeigener. Der Herr hatte mit ihm so verfahren können, wie er das für richtig gehalten hat. Nichts konnte er von sich aus tun, sondern war immer und stets auf die Anweisung und Weisung seines Herrn angewiesen und hatte ihr zu befolgen. Genauso wollte Apostel Petrus auch seinem Herrn Jesus Christus, allerdings aus seinem freien Willen, ein Sklave sein. Er wollte ihm gehören und dienen, und zwar aus tiefer Dankbarkeit dafür, dass dieser ihm unter dem Einsatz seines Lebens, versteht ihr das richtig? Der Herr, sein Herr, hatte unter dem Einsatz seines Lebens ihn zu einem Eigentum erworben. Er hatte diesen Petrus gewonnen und damit herausgerissen aus der Sünde und aus dem Tod. Um das vielleicht nochmal zu verdeutlichen, ist eine sehr schöne Geschichte, vielleicht auch gar nicht so lustig, im Buch 2. Mose 21 geschrieben. Und da bekommt Mose eine Anweisung von Gott, wie er mit Sklaven zu verfahren, mit Menschen zu verfahren hat, die zahlungsunfähig sind, die nichts mehr bezahlen können, die nichts mehr geben können, die das Geliehene nicht mehr zurückgeben können. Und da sagt Gott zu Mose, wenn so ein Mensch zu dir kommt, dann darfst du ihn für 6 Jahre zu dir in die Sklaverei nehmen. Er muss dir dienen, unentgeltlich. Er ist dein Sklave, so mit ganz Leib und Seele. Und wenn die 6 Jahre rum sind, am 7. Jahr, dann darfst du ihn entlassen. Dann ist er ein freier Mensch, unentgeltlich. Du musst ihm nichts mitgeben. Er darf einfach so dich verlassen. Aber wenn dieser Sklave zu dir kommt und sagt, ich will gar nicht gehen, ich liebe meinen Herrn, ich möchte bei ihm bleiben, ich möchte gar nicht freigelassen werden, dann darf sein Herr in der Gegenwart Gottes in der Gegenwart Gottes, ihn an den Pfosten einer Tür stellen und darf ihm ein Zeichen machen, an ihm ein Zeichen tun. Und so wird dieser Sklave sein Sklave für immer sein. Und so kam der Petrus zu dem Herrn. Petrus liebte seinen Herrn und Petrus wollte nicht freigelassen werden. Er bleibt bei seinem Herrn. Christen der Vergangenheit, die verstanden sich auch als Sklaven von Jesus Christus, weil er sie aus der Sklaverei der Sünde freigekauft hat. Er hat einen Preis bezahlt. Und deshalb betrachten diese Menschen, diese Christen, das Wort, den Stand Sklave Jesu Christi, nicht als Schimpfwort, sondern als eine hohe Auszeichnung. Man würde diesen biblischen Ausdruck nicht unbedingt erwarten. Aber das ist absolut entscheidend, hier auch in diesem Abschnitt zu verstehen, den gelesenen Abschnitt zu verstehen und auch überhaupt für das Evangelium von Jesus Christus, was für uns die Nachfolge Jesu Christi bedeutet. Es ist absolut entscheidend für ein siegreiches Glaubensleben. Es ist entscheidend, wie ich mich verstehe. Bin ich ein Sklave Jesu Christi oder bin ich vielleicht höher als mein Herr? Es ist absolut entscheidend für das Zeugnis in der Umgebung. Stehe ich im Vordergrund oder steht mein Herr im Vordergrund? Es ist absolut entscheidend für ein gottseliges Leben. Es ist entscheidend für ein Leben, das vom Glauben von Gott erfüllt ist. Sich als Sklave Christi zu bezeichnen, ist heute absolut nicht mehr populär. Habt ihr das schon mal gehört, dass einer gesagt hat, ich bin ein Sklave Christi? Bequemer ist womöglich, sich als mennonitisch zu nennen, freikirchlich zu nennen, vielleicht evangelisch zu nennen, womöglich sogar auch katholisch zu nennen. Aber Sklave, ich weiß nicht, ob mir das schon mal im Leben so begegnet ist. Aber wisst ihr, wahrscheinlich kommt das nicht in erster Linie darauf an, auf die Bezeichnung, sondern auf den Inhalt an. Und bei der Frage nach der Identität, würdest du heute sagen können, ich bin ein Sklave Christi vom Wesen her? Lebe ich so als ein Sklave Jesu Christi? Wäre das für dich eine Auszeichnung oder eine Beleidigung, wenn einer so dir zurufen würde, Sklave Peter oder Sklave Heinrich, Sklave Christi Heinrich? Was würdest du antworten können? Ja, ich liebe meinen Herrn. Ja, ich, klar, gerne. Gerne könnt ihr zu mir so sagen, ich bin ein Sklave, ich liebe meinen Herrn. Mein Leben ist gefüllt von einer liebevollen Ehrfurcht vor Gott. Ja, eigentlich ist mein Leben gar nicht mehr mein Leben. Ich habe das ja meinem Herrn verschrieben. Er ist mein Herr des Lebens. Und mein Leben ist ein Beweis dafür, dass ich ein Eigentum Jesu Christi bin. Viele Früchte lassen uns erkennen, wessen Sklaven wir sind. Zum Beispiel, wo starte ich in meinem Leben mit den Entscheidungen, die im Leben zu fällen sind? Wo gehe ich damit hin? Es gibt doch so vieles in unserem Leben. Gesundheitsanliegen, Anliegen sozialer Art, da komme ich mit meinem Nachbarn nicht mehr klar, da klappt es in der Familie gar nicht mehr. Mein Arbeitskollege ist ein Unmensch. Schuld und Verschuldung jeder Art. Wo geht ein Sklave als erstes hin? Ein Rechtloser, der gar nichts hat. Sicherlich gibt es in unserer westlichen Welt fast für alles einen Service. Einen Arzt im Krankheitsfall, eine Schuldenberatung, wenn man in einer Schuldenfalle tappt. Es gibt einen Rechtsanwalt im Streitfall und natürlich auch einen Nachrichtenunterricht, Nachhilfeunterricht, in dem Fall, wenn wir dem Schulprogramm überdrüssig werden. Aber wichtig ist an dieser Stelle, wer ist mein erster Ratgeber? Wem schüttest du dein Herz als erstes aus? Am Freitag durften wir an der Einschulung unseres Enkelkindes teilnehmen. Und da hat ein Lehrer auch sehr weise gesprochen und hat die Kinder, aber auch die Elternschaft darauf hingewiesen, geh an die erste Quelle. Und das ist der Herr Jesus Christus. Ist der Herr Jesus Christus deine erste Quelle, wo du hingehst, wo du Ruhe findest?
als erstes Ehre als Sklave deinen Herrn mit einer Visite des Gebets, weil der Herr kennt deine Lage. Unser Text ist ja so mutmachend. In seiner göttlichen Macht hat er uns alles geschenkt, was wir zu einem Leben und liebevolle Ehrfurcht vor Gott brauchen. Ich bin mit einem sehr besonderen Dank dem Herrn gegenüber gefühlt, dass ich diesen Stand eines Sklaven hier in der Gemeinde, in der Gemeinschaft meiner Brüder und Schwestern lernen darf. Wir teilen miteinander den gleichwertigen Glauben und dadurch kann man lernen, Sklave Christi zu sein. Ich versuche mal so ein Türchen zu öffnen und das aufzuzeigen, was ihr vielleicht gar nicht so mitbekommt. In der Vorbereitung zum Tisch des Herrn, zum Gedächtnismahl, beim letzten Mal muss es gewesen sein, hat einer der Brüder gebeten und gesagt, Herr, lasse uns an deinem Tisch unauffällig sein. Wir wollen nicht ablenken durch unsere Anwesenheit, sondern das Gedächtnismahl auf dich als unseren Herrn und Heiland hinweisen. Ein anderer Mitstreiter des Evangeliums setzte über sein Leben eine folgende Devise und sagte, für mich ist Christus das Leben und Sterben ist sogar der Gewinn. Petrus als Apostel Jesu Christi. Der Name Petrus wurde ihm von Jesus selbst verliehen, sein Zuname. Und die Stellung zu Jesus selbst bezeichnet er in einer doppelten Weise. Er nennt sich hier auch als Apostel. Sein Dienst für Jesus aber wurde bestimmt durch seine Berufung. Jesus selbst hat diesen Mann berufen, er sollte dienen. Die seine Briefe lesen würden, die sollten auch dessen bewusst sein, dass er diese Berufung, dass er diesen Ruf von Jesus Christus bekommen hat und nicht sich selbst angeeignet hat. Er war mit vollem freien Wille ein Sklave Jesu Christi und wollte leiden und wirken als einer, der Jesus absolut gehört, ohne jeglichen Abstrich, total gehört. Er wollte ein Knecht und Apostel sein, der in völliger Abhängigkeit von seinem Herrn lebt. Das lesen wir aus seinen Briefen. Er wollte den ganzen Gehorsam wirken. Und Jesus hat diesen Diener Gottes, diesen Boten Gottes, diesen Sklaven so wunderbar gebraucht. Er hat ihn zu einem seiner ersten Boten gemacht. Und die Gemeinde Jesu Christi ist auf den Willen des Herrn und auf das Zeugnis des Apostel Petrus entstanden. Und für mich war das auch sehr wichtig, diese Reihenfolge, die dieser Text hier so hergibt. Erst ein untergebener Sklave Jesu Christi, der sich komplett hingegeben hat. Ich hoffe, ihr seid nicht müde, das Wort Sklave zu hören. Für mich ist das heute sehr wichtig. In erster Linie ein Sklave Jesu Christi, der dabei den Willen seines Retters zu erkennen ist und lebt. Und dann ist er ein Apostel, dann ist er ein Botschafter, der den Abglanz und Absicht seines Meisters würdevoll in dem Alltag lebt. In seiner göttlichen Macht hat er uns alles geschenkt. Das bestätigt Petrus hier. Das ist nicht eine leere Floskel von ihm. Er hat das selbst erlebt. Gott hat mir alles geschenkt. Ich kann ein Sklave sein, ich kann ein Bote sein, wenn ich das Leben, ein ehrfurchtvolles Leben vor Gott führe. Und dann kann mein Herr mich auch gebrauchen. Und das Zweite, ich unterstreiche das nur, ich spreche das nur aus. In diesem Text wird Jesus Christus als Gott genannt. Das ist der Glaube, der uns durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus geschenkt worden ist. Jesus Christus ist Gott und das bestätigt Petrus hier. Wir haben hier ganz kurz die Identität des Petrus umrissen. Glaube, der geschenkt wird. Simon Petrus, ein Sklave und Apostel von Jesus Christus, grüßt alle, die den gleichen wertvollen Glauben empfangen haben wie wir. Das ist der Glaube, der geschenkt worden ist. Für eine lebenslange, freiwillige Versklavung wird sicherlich eine feste Überzeugung notwendig, dass mein Herr, dem ich mir anvertrauen will, dem ich mich versklaven werden lassen möchte, einmal gut zu mir ist Sonst wer würde bei einem Herrn bleiben, der ein Tyrann ist, der vielleicht ein Diktator ist, der vielleicht immer einen auf die Finger haut und mit der Peitsche hinter dem Rücken steht? Wer würde sich da gerne versklaven lassen? Es muss die Sicherheit sein, dass mein Herr gut zu mir ist. Dann fällt mir das auch nicht schwer, auf eine Versklavung einzugehen. Ich muss mir sicher sein, dass mein Herr, an dem ich mich komplett ausliefere, dass er fürsorglich für mich ist. Nicht nur heute, wenn ich kann, wenn ich jung und dynamisch bin. Nein, aber auch wenn ich nicht mehr kann, wenn ich nicht mehr selbst kann, dann muss die Sicherheit da sein, dass mein Herr für mich sorgt. Man muss sich absolut sicher sein, dass ich meinem Herrn vertraue. Ich glaube einfach, es muss für mein Herz fühlbar sein. Habt ihr schon mal auf euer Herz gehört? Ich glaube schon. Viele erwachsene Leute, die sagen, das war die Entscheidung des Herzens. Viele Kinder sagen, dass das Herz hat mich bewegt. Auch wenn es beim Zuruf geht oder bei sonstigen Dingen, dann sagt man, hör auf dein Herz und verlass dich womöglich nicht unbedingt auf dein Bauchgefühl. Man muss sich absolut sicher sein, dass der Herr, an dem ich mich jetzt ausliefere, für alle Ewigkeiten für mich sorgen wird. Und diesen Glauben, den kann ich mir nicht selbst nehmen. Wie denn? Wie kann ich mir diesen Glauben selbst nehmen? Das muss mir doch einer erklären können. Das ist ein Geschenk des Herrn. Dieser Glaube wird empfangen. Er muss dabei vertrauenswürdig wirken und sein. Und Glauben meint in der Bibel das hingegebene Vertrauen zu Gott, der wirklich sich in seinem Wort, in seiner rettenden Tat und abschließend in der Person Jesus Christus offenbart. Ein solches Vertrauen kann man von sich selbst nicht basteln. Das kriegt keiner so hin. Das wäre Selbstbetrug. Den kannst du nicht selbst machen. Dabei ist unsere eigene Beteiligung und unsere eigene Macht nicht ausschlaggebend. Wir werden empfangen in der Begegnung mit dem lebendigen Gott, zu der uns Glaubenszeugnisse und biblische Botschaften unterschiedlicher Art führen. Gerade in der glaubensschaffenden Begegnung erkennen wir wahrhaftig und richtig unseren Herrn Jesus Christus. Alle Erkenntnis aber, die wir nur aus unserem Gedanken oder womöglich auch unserem philosophischen System zu gewinnen meinen, geht an Gottes wahren Wesen vorbei. Das ist, wie gesagt, Selbstbetrug, an seiner Gnade und an seinem Frieden vorbei. Da sind wir auf der Verliererseite, da gewinnen wir gar nichts. Wir sind dem Selbstbetrug ausgeliefert. Petrus folgt der Erkenntnis der grundlegenden Beziehung zu Gott im Empfangen des kostbaren Glaubens. Kannst du für dich selbst bezeugen, dass der Herr Jesus Christus für dich so vertrauenswürdig ist, dass du keine Mühe hast, ihn als den Herrn deines Lebens anzunehmen? Du darfst diese Frage dir selbst beantworten. Weil ich das nicht für selbstverständlich halte, weil ich letzte Woche eine Begegnung hatte und eine ältere Schwester sagte, ja, weißt du was, das Leben, die besten Jahre meines Lebens, die sind dahin. Und ich weiß gar nicht, ob Gott mich da aufnehmen wird. Mir ging so ein Schauder über den Rücken und ich dachte, wie? Das Leben lang gelebt und heute ein Zweifel, ob der Herr mich aufnehmen wird. Wir haben zusammen geweint. Wir haben Mut einander zugesprochen. Ich weiß nicht, ob das geholfen hat. Ich bete darum, dass dieses Glaubenszeugnis, das der Herr einem schenkt, dass das für jeden zum Eigen wird. In guten Tagen, aber auch womöglich in den Tagen, die vielleicht noch kommen, die uns gar nicht gefallen werden. Wisst ihr, ein Gedanke, den unterstreiche ich nur, den spreche ich aus. Den Glauben, der uns geschenkt worden ist, der verbindet. Grüßt alle, die den gleichen wertvollen Glauben haben. Da, wo die Briefe des Petrus hingegangen sind, da waren Menschen, die den gleichen Glauben haben. Ihr Lieben, wenn ihr irgendwo unterwegs seid, zu Besuch geht und Gemeinde Jesu Christi besucht, das ist doch eine richtige Freude, wenn man feststellt, diese Menschen hier, die Geschwister, die haben den gleichen Glauben wie ich. Und das hat ja nur eine Verheißung, das hört ja hier nicht auf. Wir werden diese Gemeinschaft der Geschwister, die den gleichen Glauben hier auf Erden teilen, wir werden ihn in aller Ewigkeiten teilen. Glaube schafft Vielfalt. Glauben bringt Erkenntnis. Aus der Erkenntnis ist die Selbstbeherrschung da. In der Selbstbeherrschung lernt man Geduld, so sagt der Text. Und in der Geduld die liebevolle Ehrfurcht vor Gott. Die vorhandene Gottesfurcht führt zu geschwisterlichen Liebe. Das ist doch das, was so oft fehlt auf unseren Ebenen. Und diese geschwisterliche Liebe, die wird nicht in deinem Herzen, in dir zwischen zwei Personen Halt machen. Nein, sie geht weiter. Sie greift, die übergreift auch auf andere Menschen. So sagt unser Text. Und das ist eine wunderbare Sache. Auf einmal merkst du, ich kann Menschen lieben, die mir gar nicht wohlgesonnen sind. Das ist die Erfahrung des Glaubens. Die Liebe vollendet den Glauben, ihr Lieben. So lesen wir das, so verstehen wir jetzt das aus diesem Text. Womöglich entdeckst du selbst, dass in einigen Bereichen deines Lebens dir das eine oder das andere angesprochene Ding fehlt. Du bist noch gar nicht da, so wie der Text das ja formuliert. Aber wisst ihr, ein Sklave, der seinem Herrn glaubt, ist im Bereich der gottgewollten Tugenden ausbaufähig. Gnade und Friede vermehren sich bei euch dadurch, dass ihr Gott und unseren Herrn Jesus Christus immer besser erkennt. Die Quelle der Gnade und des Friedens ist Gott selbst. Willst du mehr davon haben, dann geh an die Quelle. Ganz einfach, kein komplizierter Weg. Wie erkenne ich den Willen Gottes mir gegenüber? Er hat uns den erkennen lassen, der uns aus der Kraft seiner Herrlichkeit und Wundermacht berufen hat. Gott hat mit seinem Willen nicht in einem Berg gehalten. Wenn wir diesen Text heute uns nochmal zur Hand nehmen und durchlesen würden, würden wir verstehen, was Gott von uns will. Aber bis dahin möchte Gott, und er hat uns eine Verheißung gegeben in seiner Absicht, seiner Schöpfung gegenüber, er wird die Tore weit öffnen und euch in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus einziehen lassen. Aber bis dahin möchte Gott, der Herr möchte, dass im Leben der Kinder Gottes und der Kinder des Glaubens eine Vermehrung der Tugenden stattfindet. Der Gottseligkeit, ein Leben von Gott erfüllt, dass das stattfindet in meinem und deinem Leben. Von dem Text her verstehe ich, dass die Erkenntnis meines Herrn ein Türöffner seiner göttlicher Segnungen ist. Nicht meine Anstrengungen bringen eine Vielfalt in mein Leben hinein, sondern der Herr beschenkt mit allen lebenswichtigen Eigenschaften. Ich möchte das nochmal verdeutlichen. Vor mehr als 30 Jahren hat der Herr mir eine wunderbare Frau zur Seite gestellt. Und durch das Leben, das wir miteinander teilen, ich möchte bitten, dass ihr das jetzt mit Herr und Sklave ausklammert, das hat in diesem Moment damit gar nichts zu tun, kennt die mich. Vor einiger Zeit sagte sie zu mir, du hast heute Nacht keinen tiefen Schlaf gehabt. Ich zuckte zusammen, das stimmte so, und dachte, wie weiß die das? Wann schläft die denn eigentlich? Heute Morgen hat sie mir eine Frage gestellt und ich habe nicht sofort reagiert. Und dann kam das so, ja, wahrscheinlich ist das schon gedanklich auf der Kanzel. Stimmt. Ihr Lieben, dieses Zusammenschweißen, das Verschweißen, das Binden, das entsteht aus einer Gemeinschaft. Ich denke, dass viele von euch, die womöglich auch größere Abschnitte des Lebens schon hinter sich haben, vielleicht aber auch gerade in die Ehe eingetreten sind, ihr werdet das immer wieder feststellen, dass das Erkennen, das Zusammenleben, das Miteinander, das ist so prägsam, das ist so aufbauend, das verschweißt, das stärkt. Und ich würde das wunderbare Bild auch auf die Verbindung, auf das Erkennen auch mit unserem Herrn übertragen wollen. Als Sklave Jesu Christi, erkenne deinen Herrn und du wirst ein siegvolles Leben führen können. Du wirst eine Erfüllung im Leben haben. Das hat er ihr so versprochen. Ein Sklave bleibt gerne bei einem guten Herrn. Ich fasse das jetzt zusammen. Der Herr beschenkt seinen Sklaven sehr reich. Glaube und Erkenntnis sind Türöffner für ein erfülltes Leben mit Gott. Und der Herr segne uns dabei. Amen.